Also ich glaube, das Wichtigste ist echt, dass man immer offen bleibt und auch neugierig und interessiert. So, man hat ja so dieses böse Wort der Notgründer. Für mich war eigentlich immer besonders wichtig, die Menschen da zu unterstützen, wo ihre Stärken liegen, ne? Also ressourcenorientiert vorzugehen und da erstmal hinzuschauen. Damals hatte ich irgendwie überhaupt noch keinen Schimmer von Sozialunternehmertum oder Social Business oder sowas. Das war mir überhaupt nicht geläufig. Aber wenn ich sehe, dass ich mit meiner Arbeit Menschen helfen kann und die unterstützen und wie auch immer und vor allen Dingen meinem Herzensthema irgendwie auch folge, man macht ja nichts als Sozialunternehmer, wo man kein Interesse hat oder was einem piept oder so, ne? Und das ist natürlich toll.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Hallo in die Runde. Ich bin Maxi und ich sage herzlich willkommen zu dieser Folge von VGSD Story. In der geht's heute um die Selbstständigkeit und um das Älterwerden, denn das ist absolut kein Widerspruch. Tatsächlich sind in Deutschland rund 80% der 50- bis 75-Jährigen offen für einen Neustart im Alter. Und mein Gast heute hilft diesen Leuten bei ihrem Neustart. Ralf Sange unterstützt mit seinem Sozialunternehmen Gründer 50plus Menschen bei der Existenzgründung. Und die 50-Pluser sollen dadurch eine unabhängige und sinnvolle Beschäftigung und natürlich vor allem das Glück im Alter finden. Ralf, schön, dass du heute Zeit hast und bei uns bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr schön formuliert. Vielen Dank. Genau, das Glück zu finden, das ist die große Herausforderung.
Ja, genau. Um diese Herausforderung sprechen wir heute. Und natürlich geht es auch ein bisschen um deine Selbstständigkeit, die Gründungsidee zu deinem Unternehmen und auch wie es dir so mit dem Älterwerden geht.
Ja, gerne.
Vielleicht starten wir mal damit, wann hast du dich denn selbstständig gemacht und was hast du davor beruflich so getrieben?
Ja, also vielleicht vorweggeschickt, ich bin Jahrgang 1960, werde also dieses Jahr 2023, werde ich jetzt 63 Jahre alt und ich war, glaube ich, in meinem Leben 2 Monate angestellt bei einem großen internationalen Konzern. Das war direkt nach meinem Studium der Sozialwissenschaften und Japanologie. Und da wollte ich so ein bisschen in diesen PR- und Öffentlichkeitsbereich rein. Und dann nach 2 Monaten war das Thema für mich durch. Da habe ich halt gemerkt, das ist nicht die Art, wie ich leben und arbeiten möchte. Mhm. Von dem Zeitpunkt an war ich mein ganzes Berufsleben lang selbstständig unterwegs. Genau.
Okay, wow.
Und schon. Also ich meine, bisher, also man sieht es ja, ich habe es ja ganz gut, bisher habe ich es ganz gut geschafft. Und das Tolle dabei ist ja auch, das ist vielleicht vorweggeschickt, dass gerade wenn man an Jahren älter wird, auf der anderen Seite natürlich dann auch viel Erfahrung, viele Kontakte, viele Krisenbewältigungsstrategien und was auch immer sich so ein bisschen angesammelt hat durch die Erfahrung. Und das zu nutzen, ist natürlich ein großer Vorteil. Und man weiß eben auch, man wird gesünder, älter, wenn man geistig und körperlich gefordert ist. Ne?
Absolut.
Das kann man ganz viel auch in der eigenen Familie beobachten, ne? Wenn ältere Leutchen einfach umsorgt und umhegt werden und nichts mehr zu tun haben, im Heim oder wo auch immer, dann bauen die ab. Ne? Und wenn die was zu tun haben, auch wenn sie vielleicht gebrechlich sind, aber trotzdem sind sie relativ fit oftmals.
Ja.
Kann man natürlich nicht generalisieren, aber ist schon ein wichtiger Faktor.
Ja, klar, man braucht halt eine Aufgabe, weil ich glaube, dieses Gefühl, gebraucht zu werden, ist schon echt wichtig.
Ja, das ist das Essentielle. Da gibt es ja auch reichlich Untersuchungen drüber, ne, über das gesunde Altern. Und insofern verfolgen wir natürlich mit Gründer 50plus und wir haben noch eine gemeinnützige Körperschaft, das ist die Aktion Beruf und Leben 50plus. Und da verfolgen wir natürlich jetzt schon auch ein wichtiges Ziel, ne, so einfach die Generation der Babyboomer anzusprechen, die ja geburtenstarken Jahrgänge sind, ne, zwischen 55 und 69 geboren und die eben einfach unheimlich viele Potenziale und Möglichkeiten haben,
ja,
zu unterstützen und zu helfen. Das hört sich immer so ein bisschen pädagogisch an, so ist es ja gar nicht. Einfach mit geeigneten Methoden zu unterstützen, wenn man älter ist, halt nochmal sich selbstständig zu machen, wenn man das möchte. Oder aber auch ebenso wichtig und wertvoll festzustellen, das ist nichts für mich, ich lasse das lieber. Ja, ist mir auch ein wichtiger Punkt dabei, dass man sich nicht immer verrennt oder so. Andere Wege findet, ehrenamtliche Tätigkeit, was auch immer, ne? Oder irgendwo als Business Angel tätig sein. Oder da gibt es ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten. Aber wir unterstützen schon hauptsächlich diejenigen Personen, die ernsthaft überlegen, das nochmal umzusetzen, ihre Gründungsidee, und wie sie das halt möglichst risikoarm auch umsetzen können, welche Klippen es gibt, welche Fallstricke. Ich meine, das habe ich ja in meinem langen Berufsleben jetzt auch schon einiges erlebt. Genau.
Ja, das glaube ich. Bevor wir jetzt vielleicht noch genauer über dein Unternehmen sprechen und darüber, wie ihr die 50-Plusler unterstützt, kannst du noch mal so ein bisschen vielleicht was über den Start in deine Selbstständigkeit sagen? Also oft ist es ja so, bevor man sich selbstständig macht, das ist oft ein langer Prozess. Also man denkt ja wahnsinnig lang drüber nach, wiegt auch ab, weil natürlich gibt man Sicherheiten auf. Ja. Wie war dieser Prozess bei dir? Wie lange hat das gedauert, bis du dich dazu entschlossen hast?
Ja gut, also wie gesagt, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich also direkt nach dem Studium, kann man ja sagen, direkt danach mich selbstständig gemacht habe. Mit meiner damaligen Ehefrau zusammen haben wir ein Fitnessstudio gegründet. Und nach der kargen Zeit des Studentendaseins war das natürlich einfach auch eine coole Möglichkeit, also auch mit Hobby und Interesse verbunden, sozusagen das auf der einen Seite dieses, was einem den Sinn gibt in der Gründungsidee, ne, was einen selber beflügelt und anspricht und reizt und wo man halt sich auch gerne hinentwickeln möchte, auch persönlich und so. Und auf der anderen Seite natürlich der wirtschaftliche Aspekt, also damit eben auch Umsatz und Gewinn zu generieren, den Lebensstandard zu sichern, vielleicht ein bisschen Vermögen aufzubauen im Laufe der Zeit. Das waren so die Hauptmotive damals, ne? Und das kam halt daher, weil meine Ehefrau damals, wir sind jetzt mittlerweile aber geschieden und leben auch nicht mehr zusammen. Und sie hat damals halt selber viel Sport gemacht, auch als Studentin, ne? Ich dann auch, und so kam das halt, ne? Genau, und dann haben wir sogar, das lief ganz gut, das waren nämlich Fitnessstudios nur für Frauen, das war damals so ein echter Trend, so Ende der 90er, ne? Also wie auch immer, wollen wir nicht weiter irgendwie, aber jedenfalls waren das sogenannte Frauenstudios, und da haben wir sogar eine kleine Franchise-Kette aufgebaut im Laufe von einigen, also ungefähr 10 Jahren.
Okay. Genau. Und wie kam es dann vom Fitness-Business hin zu der Idee, Gründer 50 Plus zu gründen?
Genau. Ja, das hängt eng zusammen. Also wie gesagt, wir haben dann eben aus verschiedensten persönlichen Gründen uns getrennt. Und das Unternehmen war also immer im Eigentum meiner ehemaligen Ehefrau, meiner damaligen Ehefrau. Und durch dieses Franchise-Modell, was wir aufgebaut haben, habe ich halt, ich persönlich bei meiner Arbeit ganz viel zu tun gehabt mit Gründern, also beziehungsweise Gründerinnen, die selber so ein Fitnessstudio aufmachen wollten. Mhm. Wir haben damals im Zuge, also wir waren Franchise-Geber und haben praktisch unser Know-how transferiert an die Lizenzpartnerin. Und das habe ich natürlich hauptsächlich in Form von Workshops und Seminaren, Einzelberatungen. Also im Grunde, wenn man so will, das war immer eine Existenzgründungsbegleitung, ne? Und da habe ich halt damals echt total gemerkt, dass mir das liegt, dass mir das unheimlich viel Spaß macht, ne? So auch relativ eng und intensiv und praktisch und fokussiert zu arbeiten mit Gründungsinteressierten, auf so ein bestimmtes Ziel hinzugehen und dann aber dennoch den Menschen sozusagen den ganzen Freiraum zu lassen, den sie ja auch brauchen für ihre persönliche Entwicklung. Ich bin ja nicht der Vormund, ich bin ja nicht der Vater von den Gründern, ne? So. Und diese Balance zu finden und so, also das fand ich total schön. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Ja.
Genau. Und nachdem das dann eben mit diesem Projekt sozusagen zu Ende war, habe ich halt noch ein Aufbaustudium in Bremen gemacht. Das war Erwachsenenbildung. Und habe dann, weil ich halt gemerkt habe, dass mir das so liegt, ne, und bin dann also mehr erstmal eine Zeit lang in den normalen Beratungsbereich und Erwachsenenbildung, Training, auch IT-Training und alles, was man so macht, wenn man sein Geld verdienen muss. Und bin dann eigentlich eher durch Zufall dazu gekommen, aber Zufälle gibt es ja nicht, wissen wir ja, aber Schicksal, genau, hat es sich dann halt ergeben, dass ich eben auch Workshops für Gründer gemacht habe im Rahmen von Transfergesellschaften. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also wenn größere Unternehmen mehrere Mitarbeiter entlassen müssen oder wollen, dann werden häufig Transfergesellschaften eingerichtet und die sind zeitlich befristet und ermöglichen, oder da sind halt Berater, so ein Typ war ich eben auch, die unterstützen halt die Arbeitssuchenden, eine neue Stelle zu finden. Da waren dann einige dabei, die gesagt haben, also ich könnte mir schon gut vorstellen, mich selbstständig zu machen. Und dann habe ich halt meine alten Kompetenzen wieder rausgekramt und habe dann halt gesagt, ja prima, das mache ich gerne, und habe das dann quasi im Rahmen von Transfergesellschaften erstmal so angeboten als Gründungsberater.
Und wie war da so die Stimmung bei den Leuten, die transferiert wurden? Weil ich meine, die haben ja dann wahrscheinlich gerade ihren Job verloren.
So ist es, genau. Unterschiedlich, hing davon ab, ob sie eine Abfindung gekriegt haben oder nicht, ne? Also manche sind wirklich mit Hunderttausenden von, damals waren es noch Mark, dann im Übergang Euro, also wirklich mit erheblichen Summen rausgegangen, gerade bei Großkonzernen und internationalen Konzernen. Und die hatten natürlich durch dieses finanzielle Polster oder diesen Spielraum natürlich auch eine ganz gute Ausgangsbasis für eine Gründung, ne? Also die eben auch gewisses Kapital erfordert oder Anlaufkosten abdeckt und so weiter. Und dann gab es aber auch eine ganze Menge Leute, die eben diese Dinge nicht hatten, ne? Und es war damals, und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung auch heute immer noch so, dass hauptsächlich halt die 50-Plusler betroffen sind von solchen Maßnahmen. Und die sind dann beruflich oftmals ganz angeschlagen und desorientiert und wissen nicht so recht. Also für die bricht echt eine totale Welt zusammen, ne? Und da ist natürlich die Frage, ob das eine gute Voraussetzung ist für eine Existenzgründung. Ja, so aus einer Krise, ja, aus der Krise schon, aber ich sag mal, aus so einer negativen Wahrnehmung von der Krise. So, man hat ja so dieses böse Wort der Notgründer manchmal. Also ich weiß nicht, ob dir das noch geläufig ist, ne? Hieß es mal eine ganze Zeit Chancengründer, das waren die Guten, und Notgründer, naja, ne? Die kriegen nichts anderes, die gründen halt. Oh, total abwertend. Aber der Begriff war gängig, ne? Und das waren also schon interessante Persönlichkeiten, auch mit Fachexpertise auf ihren Bereichen und tollen Netzwerken, auch Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten. Und da gab es etliche, die dann zum Beispiel auch so outgesourcete Aufgaben übernommen haben. Also das war ursprünglich dann so, die waren angestellt, haben irgendeine Tätigkeit ausgeführt und haben das dann aber weiterhin dann in der selbstständigen Rolle auch ausgeübt, ne?
Ja.
Solche Modelle gab es viel.
Und wenn du mit diesen Leuten zusammengearbeitet hast, wie hast du denen, ich sag mal, die Gründung oder die Selbstständigkeit schmackhaft gemacht?
Naja, anfänglich habe ich es ja praktisch so im Wesentlichen gemacht wie die IHK. Ne? Was soll man da groß zu sagen? Na, also dann, die gehen da ja sehr formalistisch vor, und das erste Wort, wissen ja nicht, wie riskant das ist, was sie hier vorhaben und so. Also das ist ja nicht besonders motivierend für einen Gründer. Also da gibt es so einen bestimmten Ansatz, oder gab es zu der Zeit so einen bestimmten Ansatz. Und für mich war eigentlich immer besonders wichtig, die Menschen da zu unterstützen, wo ihre Stärken liegen, ne? Also ressourcenorientiert vorzugehen und da erstmal hinzuschauen. Und was haben wir da sozusagen für einen Grundstock an Fähigkeiten, Möglichkeiten? Und was ist das, hört sich jetzt immer so ein bisschen pathetisch an, aber wofür brennt man sozusagen? Was hat man für, also wo hat man jetzt eher den Wunsch, ein großes Vermögen aufzubauen, oder möchte man irgendwie technische Lösungen entwickeln, oder hat man irgendwie sozialen Ziele? Ne, das sind sehr unterschiedliche Motivationslagen. Und das war für mich immer klar, das ist das Entscheidende. Das habe ich ja bei unseren Franchise-Nehmerinnen damals auch so gut gesehen, ne? Da gab es halt welche, die haben das echt gemacht, weil sie gedacht haben, da können sie schnell viel Geld verdienen. Und da gab es welche, die waren wirklich total sportorientiert, und eigentlich hat das Betriebswirtschaftliche die jetzt weniger interessiert, so, also richtig interessiert. Ja. Halt ein notwendiges Übel. Und beides ist irgendwie blöd, ne? Also wenn du es zu Kohle orientierst, siehst als Gründer, ist es schwierig, finde ich jedenfalls, das wirklich qualitativ richtig gut zu machen. Und wenn du das zu sehr idealistisch siehst, dann ist es halt schwierig, weil du dich selbst vergisst, dann mündet häufig in Selbstausbeutung, ne? Oder eben einfach, dass man wichtige Dinge nicht beachtet, die aber wichtig sind, um zu überleben, ne? So. Und da den Mittelweg zu finden, ne?
Ja. Das heißt, aber du hast dann während dieser Zeit auch das Potenzial erkannt, dass diese 50-Plus-Gruppe auch mitbringt. Und ich habe jetzt gelesen, bevor du dein Unternehmen gegründet hast, hast du erstmal eine Initiative gegründet. Genau. Und ihr habt pro bono gearbeitet. Genau. Wie ging das?
Also damals hatte ich irgendwie überhaupt noch keinen Schimmer von Sozialunternehmertum oder Social Business oder sowas. Das war mir überhaupt nicht geläufig. Das wusste ich gar nichts von. Und ich habe halt, wie gesagt, im Rahmen von Transfergesellschaften so Gründer beraten. Das waren meistens sehr technikorientierte Geschichten so, ne? Oder auch mal einer, der irgendwie einen Kiosk aufmachen will oder so. Aber meistens waren das so mehr so berufsnah und also knüpfte direkt an die beruflichen Erfahrungen. Und dann gab es aber gerade bei den älteren 50, vielleicht sogar 55 plus, immer mehr Menschen, die gesagt haben, ja, eigentlich ist mir am wichtigsten, was Sinnvolles zu machen. Mhm. Was mich persönlich motiviert und intrinsisch motiviert, also was, wo ich einen sozialen Missstand sehe oder einen Bedarf, wo sich so keiner drum kümmert. Und ich habe eine Lösungsidee. Ne, das war sozusagen so ein Punkt, den ich häufig beobachtet habe. Und das habe ich bei mir selber aber auch erlebt so. Ne, dass ich einfach gesehen habe, okay, meine Arbeit hier, die Menschen zu begleiten in der Gründung und easygoing, freiberufliche Tätigkeit als Ingenieur, übernimmt der Aufträge, läuft, passt. Das ist das eine. Das ist ja wichtig und gut und richtig. Alles super. Ne? Aber es gab eben immer wieder welche dabei, die gesagt haben, ja, eigentlich würde ich ja gerne so. Ne? Ich war neulich, war ich im Urlaub in Nicaragua und ich habe gesehen, wie die Leute da den Kaffee ernten. Und das war irgendwie so ätzend. Die kriegen so wenig Geld für das, was die da machen. Ne? Und die ganzen Handelskonzerne, die kassieren das große Geld. Und ne, das finde ich nicht gerecht. Man müsste das direkt vermarkten und so. So kamen solche Ideen. Ne? Und kennt man heute, ist das gang und gäbe, ne? Also Fairtrade-Ansätze. Und das war tatsächlich so, dass Leute das dann da auch solche Konzepte entwickelt haben. Ne? Mhm. Und dann war es halt die Frage, das passt da aber nicht. Das wollte, also bei diesen Transfergesellschaften interessiert das natürlich weniger jetzt. Ne? Mhm. Da geht es halt darum, dass die Leute irgendwie vermittelt werden und gut ist. Ne? Selbstständig oder Job oder so, aber alles gut. Oder Rente, das sind so die drei Möglichkeiten. Ne? Und weil da kein Handlungsspielraum war, habe ich halt gedacht, ja gut, dann mache ich das eben einfach so ehrenamtlich. Ich habe das Know-how, kann ich ja mal gucken, ob es Leute gibt, die das interessiert. Und die gab es. Ne? Mhm. Das ist das, was ich halt dann erstmal ohne wirtschaftlichen oder irgendwelche, einfach nur, was mich interessiert hat, habe ich das halt angeboten.
War das stressig?
Nee, das hat total Spaß gemacht.
Okay.
Und das war echt super. Und das war auch ein ganz schöner Ansatz. Wir haben ja damals auch beim Deutschen Alterspreis von der Bosch-Stiftung, wir haben den Preis zwar nicht gewonnen, aber wir haben eine Nominierung gehabt in die Shortlist und so. Also das hat uns damals total beflügelt. Und
ja, das glaube ich. Da gibt
es ein ganz schönes Video von, ich weiß nicht, ob du es zufällig im Internet gesehen hast, auf der Seite von Gründer 50 Plus, damals von Alterspreis. Also das war echt ein ganz schönes Arbeiten mit den Leuten. Ne? Mhm. Weil die halt einfach irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie entspannter da rangegangen sind. Ne? Da ging es halt nicht um Kopf und Kragen und irgendwie wirtschaftliche Interessen, die sind oftmals so nüchtern und überschatten das. Ne? Und da bleibt die Freude manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Ne? So.
Ja.
Nur diese wirtschaftliche. Aber wenn ich sehe, dass ich mit meiner Arbeit Menschen helfen kann und die unterstützen und wie auch immer und vor allen Dingen meinem Herzensthema irgendwie auch folge, man macht ja nichts als Sozialunternehmer, wo man kein Interesse hat oder was an Pins oder so, ne? Und das ist natürlich toll, ne? Und das passt dann auch in dieses höhere Lebensalter rein, ne?
Ja. Ja, cool. Genau.
Deswegen habe ich das damals so pro bono angefangen und habe das halt einfach erstmal gemacht. Und dann war für mich eigentlich, also das ist aber nur mein persönlicher Weg, war für mich eigentlich das der entscheidende Schritt zu diesem bewussten sozialunternehmerischen Handeln, also dass ich weiß, ey, ich bin ja Sozialunternehmer und so. Das war, da hat mich jemand als Ashoka Fellow vorgeschlagen.
Okay.
Und Ashoka ist die weltweit vielleicht aktivste, größte Organisation von Sozialunternehmern. Mhm. Und zwar ist das kommt irgendwie aus dem McKinsey-Umfeld. Da hat man so einen Manager, so auch eine Stiftung gegründet, Ashoka genannt. Ashoka war ein buddhistischer König, der so ganz bestimmte Sozialedikte schon vor Jahrtausenden veröffentlicht hat, die heute noch wegweisend sind. Das ist recht interessant, mal nachzudenken. Mhm. Das ist also nichts Spirituelles im eigentlichen Sinn. Das heißt halt nur wie der König Ashoka.
Ja.
Und da ist es halt so, da kann man sich jetzt nicht bewerben oder so, sondern dann wird man von irgendwem vorgeschlagen, wo man auffällt und der sagt, Mensch, der macht da sozial unternehmerische Arbeit und das ist interessant und das zu fördern wär gut, ne? Und dann führen wir halt mit den Ashoka-Mitarbeitern halt relativ ausführliche Auswahlgespräche, das dauert dann auch ein Jahr, haben sie mich tatsächlich dann als Ashoka-Fellow aufgenommen.
Okay.
Das war einfach ein Quantensprung und war auch für meinen Berufsweg eigentlich sozusagen wie so eine Weichenstellung. Klack, so, jetzt geht's in Richtung Sozialunternehmen.
Wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt das läuft so gut und die Nachfrage ist einfach da, wir machen da jetzt ein richtiges Unternehmen draus?
Ja, naja gut, die Organisation, also wie heißt das immer, Form follows Function, ne? Also du musst dann halt die Organisation entwickeln. Ursprünglich hatten wir ja auch keine gemeinnützige Körperschaft, sondern einfach aus Kostengründen eine UG gegründet. Haben auch immer alle geungt, oh, UG, und das hat so einen schlechten Ruf. Blödsinn. Ich habe das jetzt seit, weiß ich nicht, 2000 oder so, haben wir eine UG. Ich habe nie einmal erlebt, dass mir da irgendwie einer komisch gekommen wäre, weil ich jetzt eine UG habe und keine GmbH oder so. Also das finde ich für Gründer eigentlich meiner Meinung nach, wird vielleicht nicht in jede Branche so passen, aber einfach eine ideale Rechtsform, die sich eignet dafür. Wir haben immer noch eine UG und das geht immer noch. Also pff, so. Und da habe ich dann halt sozusagen das in so eine Organisation erst gegossen, sozusagen aus so einer Initiative heraus. Und dann habe ich mir halt überlegt, kann ein Verein das Richtige für mich sein? So. Mit so vielen verschiedenen Vereinsmitgliedern, da muss man das dann immer abstimmen und hin und her und tralala. Also das entsprach jetzt nicht unbedingt so meiner Vorstellung von Entrepreneurship. Also ich bin da irgendwie ein anderer, ich bin da eher so dieser Einzelkämpfer-Typ irgendwie wahrscheinlich, ne? Und deswegen kam halt eigentlich nur so eine kleine Kapitalgesellschaft für mich in Frage,
ne? Okay.
Und im Sozialunternehmerischen, das muss ich an der Stelle jetzt nochmal dazu sagen, wir haben halt in Deutschland so ein etwas putziges Gemeinnützigkeitsrecht und steuerliches Situationen. Also zum Beispiel, wenn ich für gemeinwohlorientierte oder gemeinnützige Tätigkeit Spenden entgegennehmen möchte, gibt's genug, die sagen, das finde ich toll, was ihr da macht, da gebe ich, das fördere ich finanziell oder durch persönliche Mitarbeit oder so. Und dann geht das eben nur, wenn du eine gemeinnützige Körperschaft hast, die eben gemeinnützig anerkannt ist vom Finanzamt, ne? So. Und das ist halt häufig, das sehe ich auch bei anderen Fellows und anderen Sozialunternehmern, dass die dann so hybride Unternehmen haben. Die haben eigentlich immer zwei Körperschaften. Eine kommerzielle und eine gemeinnützige, ne? Und die arbeiten in bestimmten Bereichen zusammen. Und das haben wir dann eben auch gemacht, so. Einfach um Spendenmittel annehmen zu können, eben die gemeinnützige Körperschaft. Und da muss man eben immer ein bisschen gucken, ist schwierig, ist wirklich eine große Herausforderung. Da vertut man so viel Energie und Zeit mit so einem organisatorischen und finanztechnischen Kram und du gewinnst da irgendwie ja nichts mit, ne? So. Mhm. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da sind die Deutschen echt hinterher mit der Gesetzgebung.
Ja.
Da sind die Engländer weiter. Da gibt es die Rechtsform Social Enterprise, ne? Das gibt es da. Mhm. Ne? Naja, genau. Das war jetzt die Frage. So wie das kam, dass wir dann
gegründet haben, genau.
Ja. Habe ich aber dennoch, also ich meine, sagen wir mal so, also von so einem Sozialunternehmen, das ist jetzt nicht so, dass, also es gibt wenige, die sehr gute Erträge erzielen, wo man sagen kann, okay, die machen dann ordentlichen Gewinn und das läuft super und die können da gut von leben und so. Aber davon gibt es einfach nicht so wahnsinnig viele. Mhm. Also ich würde mal sagen, das war nur eine Schätzung. Ich sag mal, 70% sind so bei einer schwarzen Null zufrieden, ne? Da sagst du, okay, und das ist ja auch gemeinnützigkeitsrechtlich nicht vorgesehen, dass man Gewinne erwirtschaftet, ne?
Ja.
Oder womöglich ausschüttet. Das ist ja, also insofern ist das ja schon richtig. Natürlich kannst du dem Geschäftsführergehalt zahlen, aber in der Regel ist das eben nicht so mega üppig oder so, ne? Also es ist halt, und das passt ja auch wieder gut zu 50+, weil ich meine, wir gründen ja in der Regel keine Familie mehr und wir bauen auch keine Häuser mehr oder finanzieren da lang hin und her. Sondern diese Dinge sind ja meistens getan.
Ne? Ist alles schon erledigt.
Genau. Im Gegenteil, da hätte ich jetzt sogar noch den Aspekt, der ja auch immer wichtiger wird. Ich hätte eine Möglichkeit, wenn ich jetzt mit 50, 55 anfange, so ein Unternehmen zu gründen und ich sag mal nur irgendwas, ein Geschäftsführergehalt von 3.000 Euro oder irgendwas, ne? Und ich kann das nachhaltig etablieren, dann habe ich immer noch eine zusätzliche Alterseinkünftequelle, ne, wenn meine Rente vielleicht mal nicht so üppig ausfällt. Das ist auch ein Thema für viele von uns. Ne?
Ja.
Was machen wir denn dann? Weiterarbeiten? Kommt ja mal drauf an, was du machst. Ne? Also da sieht man so diese Sphäre, in die sich das so reinbewegt. Ne?
Ja. Hast du denn auch schon, hast du früh darüber nachgedacht, wie das ist, wenn du selbst mal über 50 bist? War das ein Thema bei dir?
Naja, klar. Also ich habe ich habe diese Initiative gegründet, offiziell erst, als ich 50 geworden bin. Weil irgendwas hat mir damals gesagt, was ja irgendwie blödsinnig ist, rein fachlich oder sachlich ist es ja Unsinn. Ne? Ich kann natürlich auch mit 30, kann ich ja 50-plus-Themen angehen. Warum nicht? Ne? Ja. Aber für mich war irgendwie klar, ich starte damit erst richtig, wenn ich selber 50 bin. Und das war halt 2000 der Fall. Ne? So, dann habe ich das so umgesetzt. Und ja, klar, also ja, wie soll ich das jetzt sagen? Du spielst vielleicht ein bisschen auf die Altersvorsorge an, ne? So, was man da, ja, also für mich irgendwie, also ich hatte ja angedeutet, dass ich mich von meiner ersten Ehefrau habe trennen müssen und wir sind geschieden. Und also wenn du eine Scheidung hinter dir hast und einige Kinder da auch sind, dann ist praktisch die ganze Vermögensbildung, also für Otto normal oder für mich, sage ich mal so, eigentlich durch. Ne? Das ist eigentlich bei der Maßnahme ist dann eigentlich so ein Vermögen erstmal alles weg gewesen, ne? Und dann war halt einfach die Frage, wie geht's weiter? Und meine Strategie war eigentlich immer, ich wollte zusehen, dass ich möglichst lange berufstätig sein kann. Und zwar gerne. Es ist nicht für mich irgendwie ein Zwang. Gar nicht, ne? Sondern ich finde das einfach für mich persönlich wichtig. Und ich möchte mich mit was beruflich beschäftigen, was mir Freude macht. Ne? Und da ist für mich persönlich das Geld nicht der Treiber, sondern das ist sozusagen Mittel zum Zweck.
Ja.
Hört sich mega idealistisch an, ist aber wirklich so.
Ja,
und ich denke mal, guck mal, den Job, den ich mache mit Gründer 50 plus oder was ich jetzt auch viel mache zurzeit, habe ich den Schwerpunkt auch Nachfolgebegleitung für Sozialunternehmer, ne, weil das ein Riesenthema auch ist. Das kann ich auch mit 80 noch machen, wenn ich fit bin einigermaßen. Ne?
Ja.
Behindert mich, kann ich doch. Im Gegenteil, die Seniorität spielt mir ja in die Hände, da werde ich immer glaubwürdiger. Ne?
Ja.
Ja,
ich glaube, du hast da was geschaffen, was sehr anpassungsfähig ist und was auch immer gefragt sein wird.
Genau, wenn ihr jetzt in das Alter mal kommt, in Jahrzehnten oder so, ist das eben noch so ein Thema wie bei euren Großeltern oder meinen Eltern oder unserer Generation. Aber wir haben jetzt natürlich jetzt gerade die Situation, dass eben die Babyboomer sozusagen die Bühne so mehr oder weniger verlassen. Dass da Umbrüche sind und das sind aber alles auch Leute, die echt ziemlich fit sind, ne?
Ja.
Auch gute Ressourcen haben, ne? Also weltoffen sind, das Thema Internet und so ein Zeug, das spielt ja gar keine Frage. Das ist ganz klar, dass man das beherrscht auch, ne?
Ja.
Und so weiter und einsetzen kann. Also da denke ich mal, da ist jetzt im Moment schon ganz klar der richtige Zeitpunkt, das auch nochmal so zu forcieren, ne?
Ja.
Deswegen habe ich ja auch mein Buch geschrieben.
Genau, ich wollte gerade sagen, du hast ein Buch auch für die Zielgruppe der 50-Plusler geschrieben. Wie kam es dazu? Wolltest du das einfach alles nochmal gebündelt für diese Gruppe zusammenfassen?
Ja, also ich habe da jetzt im Nachhinein auch jetzt vor unserem Gespräch tatsächlich nochmal so ein bisschen so nachgesonnen. Ne? So Jahreswechsel eignet sich da ja sowieso immer gut zu. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen auch eine Zusammenfassung meines Wissens ist, was ich so irgendwie zur Verfügung stellen will. Ne?
Ja.
Das muss ich schon sagen. Also ursprünglich war so der Gedanke, naja, dann hast du auch gleich so ein Handout oder was du in den Workshops benutzen kann. Ja, das ist auch so, das ist auch gut so. Ne? Aber so ein bisschen ist es schon eine Zusammenfassung dessen, was ich so in meinem, ja, immerhin jetzt ja auch schon über 20 Jahren Berater da sein und so mit der Zielgruppe, was ich da so gelernt habe und weiß, ne, und das mal zu fassen und so, ne. Und es ist halt für meine Generation schon so, dass so ein gedrucktes Buch irgendwie immer noch einen besonderen Wert auch hat. Das ist halt irgendwas Krasses. Das ist halt einfach total geil, wenn du mal ein Buch geschrieben hast und dann haben wir Gott sei Dank auch einen vernünftigen Verlag gefunden, ne. Und das ist einfach toll. Das ist schon auch schön für einen selber. So.
Ein Erfolgserlebnis. Voll, ja, da steht es da im Regal und du weißt, hey, das habe ich geschrieben und alles, was da drin steht, habe ich mir erarbeitet und besteht aus meinen eigenen Erfahrungen.
Genau. Und das habe ich ja mit meiner Co-Autorin Katrin von Wulfen zusammengeschrieben. Ne? Die hat hauptsächlich die Interviews gemacht. Also wir haben 12 Persönlichkeiten interviewt unter dem Gesichtspunkt, wie war denn das damals bei Ihrer Gründung als Sozialunternehmer? Welche Tipps haben Sie? Mhm. Der erste Teil des Buches und der zweite ist dann halt so ein Leitfaden. Wie kann ich mich selber so einer Gründungsidee, wie kann ich mir die erarbeiten? Wie komme ich dahin?
Ne? Ja. Hast du ein Beispiel von einer erfolgreichen Gründungsgeschichte im Alter?
Ach, die sind ja so viele. Das ist immer meine Horrorfrage, ne? Welche kann ich da raussuchen? Ja, echt, nee, weil das, also erstmal stehen ja 12 solche Storys sowieso in dem Buch schon mal drin, ne? Und wie will man jetzt sagen, erfolgreich oder bewerten, ne? Das ist halt einfach unheimlich schwierig, finde ich. Es ist immer so von Situationen abhängig, von Zufälligkeiten, wen treffe ich. Da gibt es so, finde ich, eigentlich überhaupt gar keine goldene Regel. Ne? Also was ich immer toll finde, das ist die Geschichte von meinem Freund Attila von Unruh. Der hat das Team You gegründet. Und der Attila ist auch Sozialunternehmer und der ist vor, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jahren oder so mit einer Eventagentur, ist der insolvent gegangen. Ne, weil irgendein Kunde hat nicht bezahlt, also konnte er überhaupt nichts für und zack, weg war er. Mhm. Dann hat er aus dieser unverhofften Situation heraus halt erlebt, wie das ist, wenn du insolvent gehst. Ne? Die ganzen persönlichen, materiellen, familiären Auswirkungen, also diese ganzen Dinge. Und er hat ja damals festgestellt, dass es nichts gibt, was einen da unterstützt. Also keine Institution, kein Gesprächskreis, gar nichts. Und dann hat er halt so die anonymen Insolvenzler gegründet. So hat er das genannt. Das waren halt einfach Gesprächskreise, die angeboten wurden. Das war sozusagen sein Kickoff als Sozialunternehmer. Und diese anonymen Insolvenzler, das war halt auch eine unheimliche Resonanz, ne? Weil es gab so viele, die das betroffen hat und die einfach so heilfroh waren, dass die sich überhaupt mal mit wen austauschen konnten, ne?
Ja, klar, mit sowas geht man ja eigentlich sonst nicht hausieren, so.
Total, naja, du stehst ja so und das ist ja immer noch unglaublich schambeladen und so. Weißt du, das heißt ja immer, ja, super, hier gründen und wenn es nicht ist, dann machst du den Laden wieder zu oder so. Da gibt es dann bloß so die Möglichkeit, entweder machst du einen Exit und bist Milliardär, ne, oder machst einen Laden wieder zu und aus Fehlern lernen und fuck off und so, ne, will das alles. Aber wenn du da drin steckst, sieht es dann echt schon anders aus. Ne?
Ja, voll.
Und diese Leute hat er damals halt angesprochen. Und das war in Köln. Und daraus ist dann eben auch bei ihm, das hat sich dann wieder weiterentwickelt. Und da ist also Team You, Unternehmensberatung draus entstanden, mit dem Schwerpunkt eben Insolvenzvermeidung beziehungsweise Unterstützung, wenn es nun nicht mehr vermeidbar ist. Ne?
Ja.
Gerade auch für Kleinunternehmer und jetzt auch mehr und mehr für Personen, die sich im sozialen Umfeld tummeln. Da haben wir es ja auch mit großen Umbrüchen zu tun, die auch sehr große Auswirkungen haben. Ne? Also das letzte größere oder beachtete Beispiel ist ja hier Kuchentratsch in München. Ne? Die ja auch, kennen Sie die Kuchentratsch? Hast du das?
Nee, sag mal.
Ist eine Organisation, die haben, die backen Kuchen, und zwar sind das Rentner, die angestellt sind beim Kuchentratsch. Die backen Kuchen nach ihren eigenen Familienrezepten und verkaufen die dann. Ne? Und können dann sozusagen ihr Alterseinkommen wieder aufpolieren.
Ja.
Aber die sind auch jetzt über Corona sind die auch insolvent gegangen, ne? Weil die Kosten die aufgefressen haben. Und das wollte ich jetzt nur mal als Beispiel. Die haben jetzt das verkauft, das ist eine größere Bäckerei und die sind wieder auf die Füße gefallen, Gott sei Dank. Mhm. Aber auch das passiert natürlich im sozialen Umfeld, ne?
Ja.
Dass man irgendwo nicht weitergeht an der Stelle. Ja. Und genau, also das finde ich ist einfach ein ganz gutes Beispiel, was vielleicht auch so das Publikum von unserem Podcast hier so ein bisschen anspricht, weil das ist halt einfach so auch aus der persönlichen Erfahrung heraus.
Mhm. Genau, aus der Erfahrung kann man sehr viel machen. Man sieht auch, es ist auch da wieder ein Auf und Ab, aber es ist immer die Frage, was macht man daraus und was zieht man daraus, damit man auch wieder aufstehen kann.
So ist es. Genau.
Ralf, vielleicht jetzt nochmal so, damit wir so langsam zum Schluss kommen. Senior Social Entrepreneurship, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen. Warum ist das denn deiner Meinung nach so wichtig für die Selbstständigkeit, diese Form von Entrepreneurship?
Ja, also meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist einfach der entscheidende Punkt, dass wir hier ein ganz hohes Maß von intrinsischer Motivation haben. Also wirklich auf einer sinnsuchenden oder sinnheischenden oder ja, sinnschaffenden Ebene. Ja, also dem eigenen Leben quasi in der dritten Lebensphase, so definiert man das so ab 50, dann gibt es noch die vierte, das ist dann die Hochaltrigkeit ab 80 ungefähr. Ne? Ja, aber du guck mal, du hast 30, überleg mal, wenn du 50 bist, ne, da hast du ungefähr noch, statistisch erstmal gesehen, generell 30 mehr oder weniger produktive, gesunde Lebensjahre vor dir.
Ja.
Rechne mal rückwärts von 50 minus 30, da warst du 20. Die ganze Zeit zwischen 20 und 50, die hast du denn nochmal?
Ja.
Hallo? Ja? Und da was draus zu machen, also außer vielleicht jeden Tag angeln gehen oder nach Mallorca fahren, also finde ich schon, ne? Vor allem, weil die Leute ja wirklich was können und auch ne, diese ganzen Dinge, die ich schon angesprochen habe. Also das nur mal vorausgeschickt, ne? Und dass man hier Entrepreneurship, also ich meide immer gerne den Begriff Unternehmertum. Da sehe ich immer irgendwie so einen dicken Mann mit Zylinder und Zigarre. Das ist irgendwie so abgegessen, dieses Unternehmertum. Also Entrepreneur ist ein bisschen sperrig, aber hat sich ja auch dank Günter Faltin jetzt, glaube ich, ganz gut etabliert. Und der Entrepreneur, das ist eben der, der was umsetzen möchte, der was machen möchte, der aus seinen Verfügbarkeiten und in seinem Marktumfeld sozusagen Angebote unterbreiten will und da eben, ja, sage ich mal, was Sinnvolles beitragen will.
Ja.
Möglichkeiten auch schaffen. Ne? Und das ist halt einfach das, was bei Älteren unter dem Begriff der Seniorität einfach auch ein natürlicher Wunsch ist, ne? So Erfahrungen weitergeben. Deswegen habe ich das eben mit dem Buch gesagt, ne? Ist mir jetzt erst klar geworden, dass das so eine Art, in Anführungszeichen, Vermächtnis auch irgendwie ist, ne?
Ja, klar.
Passt das so zusammen? Man gibt es irgendwie in andere Hände, die können dann damit tun, was sie für richtig halten, aber man rafft das nicht so an sich, ne? Oder sagt, ah, das sind jetzt hier meine Geschäftsgeheimnisse, das soll keiner wissen.
Nee.
So, ne?
Ja.
Und da wird man eben, finde ich, ziemlich entspannt, wenn man älter wird. Ne?
Mhm.
Das finde ich einfach super, wenn Leute da in der Lage sind, das auch freizugeben. Also Open Source und so finde ich einfach auch total super. Ne? Das sind
ja
einfach auch so Haltungen, die da gut reinpassen. Ne?
Absolut.
Also
ja,
ich habe immer so ein bisschen den Spruch, also eigentlich sollte man das verpflichtend machen, dass jeder zumindest irgendwo ehrenamtlich mitarbeitet, wenn ich selbst sich sogar schon selbstständig mache mit so einer Idee. Ne? Weil das einfach, und das machen ja auch viele, ne? Wir haben ja eine unheimlich hohe Quote von Ehrenamtlern. Und da höre ich aber immer wieder, ah, ich habe da gearbeitet, dann war da irgendeiner, der hat sich denn so aufgespielt da als Chef und ich musste dann immer nur das machen, was der wollte. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock für. Ich hatte so selber ganz andere Ideen, ne? Und in diese Lücke stößt halt eigentlich Senior Social Entrepreneurship. Muss man ja auch nicht alleine machen, kannst du auch mit Leuten zusammen machen.
Ne? Ja. Absolut,
oder dich wo anschließen oder da gibt es so viele Varianten. Und das erkunden wir dann in unseren Workshops. Ne?
Ja. Ja, das bereichert einfach auch die Gesellschaft total.
Ja, absolut.
Ne? Jetzt bist du ja auch schon ein Best Ager.
Senior, sag's ruhig.
Was hast du noch so geplant? Wie geht's weiter bei dir? Weil ich spüre da den Tatendrang bei dir.
Ah, unbedingt. Ja, also das ist halt irgendwie auch so ein Lifestyle so ein bisschen, würde ich mal sagen. Ne? So wenn man so unternehmerisch und so Ideen verfolgt, dann kommst du auch mit Leuten zusammen und kriegst wieder Impulse. Und also das ist schon spannend. Das ist schon ein interessantes Leben, finde ich. Also ich bin total so zufrieden und glücklich. Das ist, wir haben also zwei große Projekte oder Dinge, die wir im Moment machen. Wir haben auf der einen Seite, haben wir jetzt in der Corona-Zeit uns tatsächlich mit der gemeinnützigen Organisation noch ein Seminarhaus zugelegt. Also wir wollen das zentrieren, unsere Angebote, nicht mehr durch die Gegend reisen, sondern dann lieber die Gäste bitten, hier zu uns zu kommen und hier im Retreat sich sozusagen intensiv mit ihren Themen zu befassen, sei es jetzt Perspektiven 50 plus oder Gründer oder Social Entrepreneurship oder Yoga oder verschiedene Sachen. Und das Zweite, was ich vorhin auch schon kurz angesprochen habe, ist halt, wo ich jetzt wirklich auch aus persönlichem Antrieb, ist halt das Thema Nachfolge. Ne? Weil wir im Bereich der Sozialunternehmen nochmal eine schwierigere Lage, weil in der Regel keine materiellen Unternehmenswerte da sind. Ne? Also du hast kaum Substanzwert, Ertragswert, naja, nicht? Und das ist halt echt ein Thema. Und auf der anderen Seite hast du hochwirksame Organisationen, die aber unglaublich gründerfokussiert sind, also der sich das damals mal ausgedacht hat und so, ne? Und das sozusagen in die nächste Phase zu begleiten. Das ist eine interessante Aufgabe. Das ist spannend.
Ja.
Das ist echt spannend. Also sozusagen die Nachfolgenden dann auch mit zu begleiten, sich da zu integrieren, dem Ganzen ihr eigenes Gepräge zu geben, aber auch den Gründer und Sozialentrepreneur zu unterstützen, loszulassen, ne, und so. Also das ist echt ein Thema.
Ja.
Da habe ich richtig Spaß jetzt auch im Moment. Da laufen auch schon ein paar Projekte und das ist spannend, ja.
Ja, cool.
Also wenn es da auch Leute gibt im Verein, ne, also da würde ich zu aufrufen wollen an der Stelle, ne, fände ich super, ne. Ich meine, vielleicht kann man ja sogar sowas wie so eine kleine Interessengruppe Social Entrepreneurship, das müssen ja keine Senioren sein, oder auch die irgendwie das Thema Nachfolge adressieren, sei es als Berater oder sei es als Nachfolgesuchende, kann ja auch sein, ne, ist ja auch eine Gründersituation. Du musst ja immer einen Gründer einen abgeben, sozusagen. Und ja, so, also das fände ich toll, wenn man da auch mal irgendwie in Kontakt käme. Also da wäre ich hoch interessiert dran.
Ja, also wir verlinken natürlich dein Buch und auch deine Kontaktdaten, super, die Website von euch in den Shownotes unter dieser Folge.
Ja.
Das heißt, da gibt es dann die Möglichkeit, dass Interessenten da einfach ganz einfach den Weg zu dir und zu euch finden. Absolut. Super. Genau. Jetzt vielleicht letzte Frage, Ralf.
Ja.
So rückblickend auf die letzten Jahre, was sind denn so die größten Learnings, die du selbst gemacht hast und die du vielleicht auch an andere weitergeben möchtest?
Also der erste Impuls aus dem Bauch heraus wäre einfach sagen, denkt an eure Altersvorsorge.
Mhm.
Aber das ist natürlich erstens so ein typisches Alte-Leute-Gerede. Ja, das hört man ja in jeder Ecke und keiner glaubt so oder will es so richtig hören. Und es ist natürlich auch blöd umzusetzen, ne? Weil guck dir an, was passiert. Ne? Da hast du was gespart und zack, ist nur noch die Hälfte wert oder so. Also das ist irgendwie auch doof. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist echt, dass man immer offen bleibt und auch neugierig und interessiert. Ne, und sich öffnet für Dinge, die sich verändern, weil die ganze Welt ist immer Veränderung. Wir sind immer in Veränderung. Nichts bleibt, wie es ist. Ne? Und sich das schon mal sozusagen zu kultivieren, auch frühzeitig, wenn ich auch in der Hochphase bin, Familie und Unternehmen läuft und Geld wird gemacht und all diese Dinge. Ne? Und eine Auseinandersetzung auf dem Markt und ich setze mich durch oder ich muss auch mal einsehen, dass ich mich nicht durchsetze. Und in diesen Phasen, einfach auch sich diese Freiheit sozusagen zu gönnen, zu sagen, hey, das ändert sich sowieso wieder alles hier. Ne?
Ja.
Das ist halt, glaube ich, so die Kernkompetenz als Entrepreneur, ne? Dass man das erkennt, dass es nicht für immer ist.
Ja.
Und dann muss man natürlich immer gucken, was für Lehren ziehe ich denn da draus. Ne?
Ja, genau.
Aber diese ganzen Geschichten, und dann kann ich natürlich sagen, lasst euch nicht scheiden. Wenn du dich als Unternehmer scheiden lässt, ist einfach schlimm. Das ist denn, ne? Also selbst wenn man sich nicht im Bösen trennt, ist es echt ein krasser Einschnitt.
Und
gut gebrüllt, Löwe, ne? Aber du wolltest es ja wissen, du hast mich ja gefragt, Maxi. Also
nee, und das weiß ich auch, oder wissen wir auch sehr zu schätzen, dass du da so ja, offen bist, ja. Sehr gut.
Ja, und was ich auch ganz wichtig finde, ist versuchen, sich mit Leuten auszutauschen, also Kontakte pflegen, Netzwerke pflegen, dann lieber aber Qualität statt Quantität. Ne? Also da sind mir 3, 4 echt gute Leute, glaube ich, wichtiger als so ein Riesenhaufen von Leuten, die eigentlich mir nicht richtig nahestehen oder so.
Ja. Ja, genau. Es geht nicht um Netzwerken, sondern um Smart-Netzwerken.
Genau. Da gibt es ja bestimmt auch Weiterbildungen. Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland.
Ja, absolut. Ja. Wir haben ja viele, viele Formate.
Ja, genau. Ja.
Ralf, dann würde ich sagen, it's a wrap. Wie gesagt, wir verlinken alle Infos zu dir, cool, zu Gründer 50 Plus in den Shownotes.
Sehr schön, vielen Dank.
Gerne. Und auch danke, dass du uns so einen Einblick gegeben hast. Ja. Und,
ja, schnell hin, Alter, das ist jetzt schon 43 Minuten, ich glaub's gar nicht, ne?
Ja, das geht schnell, ne? Zack, die neue Folge im Kasten. Sehr gut. Ihr Lieben, wenn ihr mehr vom VGSD Story Podcast hören wollt, mit spannenden Geschichten und Herausforderungen aus der Selbstständigkeit, dann klickt gerne auf die VGSD Homepage. Da findet ihr alle Folgen, die bereits erschienen sind. Und das sind, einige, es werden immer mehr. Und auch auf den gängigen Podcast-Portalen gibt's natürlich unseren Podcast. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Ich freue mich auch, wenn ihr Feedback da lasst. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und wir hören uns ganz bald.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.